Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren. Ja, und an meiner Seite vor dem großen Preis von China ist der, der heute wahrscheinlich mehr reden muss als ich, weil meine Stimme einfach in Leverkusen geblieben ist, wo ich gestern am Sonntag die erste deutsche Fußballmannschaft meines Lieblingsvereins Bayer 04 Leverkusen feiern durfte. Und ich habe eure Kommentare gelesen und ich meine, irgendwie stimmt es ja auch. Ne? Wer feiern kann, der kann auch podcasten am nächsten Tag. Aber zum Glück habe ich ja Dennis, der kann dann heute ein bisschen mehr quatschen als ich. Hi Dennis.
Hallo Kevin, hallo da draußen und nochmal auch von mir Gratulation zur deutschen Meisterschaft. Und ja, ich übernehme heute gerne mehr Redeanteil, es sei dir gegönnt.
Ja, danke schön und passt ja auch. Unser erstes Thema ist Fernando Alonso, da hast du ja eine Menge zu sagen. Letzte Woche kam tatsächlich eine Meldung, die mich in der Art und Weise schon ein bisschen überrascht hat, weil ich nicht davon ausging, dass es jetzt so früh passiert, aber er hat seinen Vertrag bei Aston Martin für mehrere Jahre verlängert. Ja, Fernando Alonso bleibt also in Silverstone, geht nicht zu Red Bull, geht nicht zu Mercedes und es ist prinzipiell keine Überraschung, dass er bei Aston Martin bleibt. Der Zeitpunkt und dass es ein mehrjähriger Vertrag ist und dass es so zu sein scheint, zumindest von außen, dass es vielleicht sogar sein letzter Vertrag in der Formel 1 sein könnte als aktiver Fahrer, das überraschte mich dann schon. Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, im ersten Moment doch verwundert, weil ich schon geglaubt habe, dass er da vielleicht auch länger pokert und vielleicht sich wirklich so diese Option Red Bull Mercedes da offen hält. Wobei die Option Mercedes ja mit Anfang der Saison auch zu Teilen wirklich wesentlich unattraktiver geworden ist. Als das dann gemacht hat, hat es aber doch irgendwie zusammengepasst. Also ich glaube, gerade der Faktor, und das wurde ja auch so kommuniziert, Multi-Year war wahrscheinlich für ihn so der wichtigste Punkt, könnte ich mir vorstellen. Ich denke mal, selbst wenn es ob es jetzt wirklich mal heiß war, das sei dahingestellt, aber ich denke, ob Mercedes oder Red Bull, mehr als ein Jahresengagement wäre da wahrscheinlich nicht bei rumgekommen. Und so konnte er sich natürlich mit auch dem medialen Druck, der natürlich da war, weil die Gerüchte einfach da waren, die wurden gestreut. Und ich glaube auch, dass er das sehr zu seinem Vorteil genutzt hat. Und da konnte er sich jetzt wirklich nochmal für mehrere Jahre ein Cockpit sichern. Und wenn ich mal zurückdenke an damals, wo er bei Renault oder später dann Alpine unterschrieben hat, wo man davon ausging, das ist jetzt wirklich sein letzter Vertrag und der fährt jetzt nochmal 2 Jahre und übergibt dann an die Jugend. Das hat er da auch so ein bisschen kommuniziert und ja, so ein bisschen auch thematisiert. Und jetzt kriegt er einfach, hat er danach den Aston Martin-Vertrag und haut jetzt nochmal Multi-Year raus und ja, die Geschichte nimmt kein Ende. Ich finde es auf einer Seite als Fernando Alonso-Fan auch irgendwo einfach cool. Die ganze Art und Weise hat einfach irgendwie was für sich, was einfach zu ihm passt. Ne? Man kann ihn lieben, man kann ihn hassen, aber das war einfach wieder so ein Fernando Alonso-Ding, der da um die Ecke kommt, die Silly Season eröffnet und für sich das Maximum rausgeholt hat. Und scheinbar aber das erste Mal, also das war ja schon sein letzter Vertrag bei Aston Martin, aber scheinbar dieses Mal wirklich auch ein Vertrag, der besser für ihn ist als das Vorgängerteam. Da hat er ja in den letzten Jahren oft auch nicht das richtige Händchen bewiesen. Du hast ja gerade schon gesagt, du warst auch überrascht. Und was sind so deine Gedanken dazu?
Also ich war zumindest dahingehend überrascht, wie gesagt, nicht primär darüber, dass er bleibt, sondern eher, dass er das jetzt schon bekannt gibt, weil das ist ja eindeutig ein Zeichen, dass entweder das Interesse der anderen Teams an ihm gar nicht so groß war, dass da wirklich was möglich gewesen ist, oder aber, dass er eine Information bekommen hat über andere Cockpits, die halt vielleicht noch nicht öffentlich feststehen. Da gab es ja dann in der Folge ein Gerücht über einen Wechsel von Carlos Sainz zu Mercedes mit einem Zweijahresvertrag. Also das wurde uns auch von Mercedes dementiert. Und deswegen ist es alles so ein bisschen nebulös. Aber wie du schon richtig sagst, das ist Fernando Alonso. Also Fernando Alonso ist auch nebulös und seine Beweggründe sind meiner Meinung nach relativ klar. Und deswegen ist es auch wiederum nicht überraschend, dass er bei Aston Martin geblieben ist, weil ich glaube, dass das, was da passiert ist, ein ausgeklügeltes Spiel war von Flavio Briatore, von ihm, aber auch von Christian Horner, der ja bekanntermaßen befreundet ist, auch mit Flavio Briatore, wo man, glaube ich, aktiv daran gearbeitet hat, ihn in eine Position zu reden, in die er gar nicht gekommen wäre. Also ich sehe nicht, dass er zu Red Bull gegangen wäre persönlich. Es ist einfach etwas, was ich auch aus den Unterhaltungen mit Dr. Helmut Marko, die wir in Las Vegas zum Beispiel hatten, rausgehört habe. Es muss dann ja auch für Max Verstappen passen. Und ich glaube nicht, dass Fernando Alonso und Max Verstappen zusammenpassen würden. Einfach auch von der Struktur des Alpha-Daseins so ein bisschen. Und deswegen glaube ich, dass das einfach ein Plot war, den sich Aston Martin, den sich Aramco, wer auch immer sein Gehalt am Ende wirklich bezahlt, teuer zu stehen kommen lässt. Weil natürlich ist Fernando Alonso das Einzige, was Strahlkraft für Aston Martin als Team hat. Lance Stroll ist ein kleiner kanadischer Fliegenschiss, den man mit einem Veleda-Wischtuch wegwischt und dann ist er schon kein Thema mehr in der Formel 1. Und Fernando Alonso ist das Einzige, was dem Team so ein bisschen Strahlkraft gibt, sag ich mal. Und deswegen ist es natürlich, weil er auch durchaus bereit ist, auch also für dubiose Machenschaften vielleicht auch einfach mal Werbung zu machen oder Botschafter zu sein. Ich erinnere da, als er der Botschafter war für das Rennen in Baku einige Jahre lang, wo man ja auch, finde ich, kritisch dem Thema Aserbaidschan und Baku und dem Machthaber dort gegenüberstehen kann, dass er durchaus bereit ist, dass, wenn man das weiterspinnt und irgendwann kauft Aramco den Bums halt komplett auf. Und ich denke, das wird auch irgendwann passieren. Auf kurz oder lang wird dieses Team komplett nach Saudi-Arabien gehen. Dann ist er auch in der Lage, sich dort gut zu verkaufen und so ein bisschen der Cristiano Ronaldo der Formel 1 zu sein. Ein Megastar, der ja vielleicht sich dann vom Undertaker den Helm bei einem Rennen bringen lässt.
Sehr charmante Vorstellung. Oder? Aber ich glaube, ich werde jetzt nie
dann
wieder...
Dann geht das Licht einfach aus in der Garage und dann macht's Gong und dann steht er dann da mit dem Helm in der Hand.
Ah, geil. Das war wieder ein Take wieder zum Einrahmen, Kevin. Ich werde nie wieder ein Veleda-Tuch benutzen können, ohne jetzt an Lance Stroll zu denken. Danke.
Ja, gut. Das ist jetzt gut oder schlecht, das weiß ich nicht. Es ist halt wirklich interessant, weil man dann natürlich von Fernando Alonso ausgehend es auch darüber sprechen kann, was passiert jetzt noch. Ja, also Alonso jetzt auf Jahre bei Aston Martin, wie gesagt, fährt da wahrscheinlich genauso wie Lance, so lange wie er will. Und dann kriegt er eine andere Position dort, wenn er sie will. Und was passiert auf dem Rest des Marktes? Ja, also wir haben weiterhin das Thema Red Bull, wo halt nicht klar ist, was macht Max Verstappen. Also sucht er vielleicht doch noch den Absprung, weil es gibt ja auch die Gerüchte, dass Adrian Newey tatsächlich mit Aston Martin und Ferrari am Verhandeln ist. Und Max Verstappen hat ja gesagt, er bleibt bei Red Bull, solange alles so ist, wie es ist. Ja, hier bleibt alles so, wie es ist. Und das gilt auch für ihn. So, dann haben wir Sergio Perez, der vermutlich auch bleiben wird. Also ich glaube nicht, dass es aktuell Not gibt, ihm nicht einen Vertrag noch zu geben. 1+1 vielleicht. Und zu gucken, wie sich auch die anderen Junioren entwickeln dann nächstes Jahr. Daniel Ricciardo ist da definitiv kein Thema aktuell, hochzuwandern. Und Yuki Tsunoda wahrscheinlich auch erstmal nicht. Und deswegen bleibt man da so. Und dann bleibt da noch Mercedes. Ja, also da haben wir neben George Russell auf jeden Fall noch ein Cockpit. Der Wunschkandidat ist Max Verstappen. Aber wenn alles so läuft, wie es aktuell aussieht, wird das nicht Max Verstappen sein. Stellt sich jetzt die Frage, Dennis, wer kann der Übergangskandidat für Kimi Antonelli sein, wenn man den nicht 2025 schon in das Auto setzt? Weil ich glaube, nur darum geht's.
Ja, da habe ich mir auch tatsächlich schon Gedanken drüber gemacht. Wir haben ja auch oft in der Starting Grid Telegram-Gruppe so ein bisschen darüber gefachsimpelt. Und für mich persönlich sehe ich zwei Namen, die jetzt, wie gesagt, rein von meiner Warte aus gesehen, nicht irgendwie, dass die jetzt die realistischen sind, aber für mich wären Carlos Sainz und Esteban Ocon als ehemaliger Mercedes Junior zwei Namen, die ich zumindest da sehen würde, die da hinpassen würden. Ich glaube, dass dieses Cockpit mit den letzten zwei Jahren, also mindestens die letzten zwei Jahre, sehr an Attraktivität verloren hat, weshalb ich ganz persönlich mir auch Max Verstappen da wirklich nicht vorstellen kann, weil 2025 wird, glaube ich, nicht irgendwie noch ein großer Sprung gelingen. Was 2026 ist, das steht natürlich in den Sternen, aber 2025, und das ist ja das Jahr, worum es jetzt erstmal geht, wird Mercedes, glaube ich, nicht um die WM fahren. Und da halte ich jetzt einen Fahrer wie Carlos Sainz, der auf der Suche nach einem Cockpit ist, auch definitiv ein Formel-1-Cockpit verdient, auf jeden Fall für eine realistische Variante. Oder Esteban Ocon, wenn er wirklich dermaßen die Faxen dicke hat von Alpine, der sich da wahrscheinlich auch dieses Cockpit da gerne doch noch nehmen würde. Das entnehme ich zumindest dem, was beim Alpine-Launch da so aus seinem Munde kam. Wen würdest du sehen?
Also ich glaube, dass Alpine bei dem aktuellen Fahrerduo bleibt. Ich glaube nicht, dass Ocon aktuell einen Einjahresvertrag, weil ich glaube, nur darum geht's. Also es braucht jemanden, der einen Einjahresvertrag nimmt erstmal. Vielleicht eine 1 plus 1, aber ich glaube tatsächlich eher, dass Mercedes aktuell nur einen Einjahresvertrag hat. Mir hat gestern jemand bei Instagram geschrieben, ich suche diese Nachricht, aber in all den Glückwünschen zur Meisterschaft von Bayer Leverkusen ist es irgendwie untergegangen. Ich versuche das noch zu finden. Auf jeden Fall hat derjenige, weil ich möchte den Namen eigentlich auch nennen, Nico Hülkenberg vorgeschlagen. Oder war es bei Twitter? Ich weiß es gar nicht genau. Kann auch bei Twitter gewesen sein, warte mal. Oder X. Ja. Ja, das ist live. Das ist live on tape Podcasting hier. Ich schneide auch nichts davon, damit ihr schön dabei seid. Ich stelle
dein Nachrichtenfeed vor. Glückwunsch.
Komplett wirklich. Also schön, freue mich. So, der @agentstar101 hat das geschrieben. Und zwar deutscher Fahrer beim deutschen Team. Und wenn Antonelli soweit ist, wird Hülkenberg sicher schon kurz vor dem Ruhestand sein. Noch dazu wird er sich auf Einjahresverträge sicher einlassen, wenn das heißt, dass er von Haas wegkommt. Hülkenberg bei Mercedes sehe ich tatsächlich nicht, weil Nico Hülkenberg, glaube ich, für ein anderes Team in Frage kommt, was er schon kennt. Ich glaube nicht, dass man bei Mercedes zwingend Nico Hülkenberg als den Spitzenfahrer sieht, der das Team nach vorne bringen kann. Da würde man dann eher auf einen Carlos Sainz zurückgreifen, wenn das möglich ist. Und ich glaube eher, dass Nico Hülkenberg zu Sauber geht und dort einen Mehrjahresvertrag bekommt nochmal. Deswegen würde ich Hülkenberg da rausnehmen. Dann ist die Frage, Dennis, du hast natürlich auch, ne, Ocon hast schon recht, theoretisch wäre es schon möglich. Aber wie gesagt, ich glaube, da wird man bei Alpine drauf bauen, dass die beiden die Suppe auslöffeln dürfen, die das Team da hingestellt hat, auch wenn es kalt ist nächstes Jahr. Ja, und dann bleibt ja nur noch Carlos Sainz. Aber auch bei dem glaube ich irgendwie nicht, dass er es wird. Und deswegen komme ich noch auf eine Lösung, die erstmal irgendwie komisch wirkt, aber wenn man drüber nachdenkt, gar nicht so doof wäre, nämlich Valtteri Bottas.
Okay.
Er wollte ja zwar auch keine Einjahresverträge mehr haben, aber ich glaube auch, er kriegt keine Mehrjahresverträge mehr. Und wenn Mercedes den neuen Bottas sozusagen auch nimmt, also was seine Außendarstellung angeht, dann könnte ich mir vorstellen, dass dieses Duo Russell-Bottas gar nicht mal so verkehrt ist. Weil Bottas macht keinen Ärger. Bottas kommt quasi zurück. Ich glaube, dass es funktionieren könnte, wenn beide Seiten das möchten. Möchten beide Seiten das? Das ist die andere Frage. Und dann gibt es natürlich noch, und da grüßen wir natürlich wie immer in unsere Starting with Telegram-Gruppe, Mick Schumacher. Und ja. Naja, ist halt die Frage. Ne? Also gibt man ihm das Cockpit, wenn es frei ist? Eigentlich müsste Toto Wolff es ja sogar machen, wenn man ehrlich ist, so wie er geredet hat. Aber es ist halt interessant, Was macht man mit Kimi Antonelli? Wie wird sich Kimi Antonelli in der Europasaison der Formel 2 zeigen? Ich glaube, er wird sich gut zeigen. Ich glaube, er wird zurückkommen. Und deswegen ist mein Tipp, am Ende wird es Kimi Antonelli sein.
Okay, spannend. Also,
Wann dann? Weil man kann jetzt mal mutig sein, es versuchen, man macht nichts kaputt im Grunde genommen, weil die Entwicklung des Teams eh gehemmt ist aktuell. Also warum nicht da dann schon den Rookie reinsetzen und darauf bauen, dass man da wirklich einen schnellen, guten Mann hat, den man so schnell wie möglich auch in ein Spitzenauto setzen kann. Wenn es schief geht, kannst du immer noch sagen, es hat nicht funktioniert. Aber ich glaube, der Fahrermarkt ist aktuell so, dass wenn man es realistisch betrachtet, Sainz und Hülkenberg landen bei Sauber, Schumacher nicht in der Formel 1, dann hast du halt, bei Alpine bleibt es, wie es ist. Dann ändert sich halt am Ende bei Williams vielleicht noch ein Fahrer. Und da kann dann hingehen, wer will, neben Alex Albon. Also ich würde mir wünschen, dass Mercedes mutig ist und am Ende Antonelli da reinsetzt.
Also wäre auf jeden Fall eine coole Story. In meiner Fantasie sehe ich Antonelli aber tatsächlich auch, da spielt aber auch viel, glaube ich, die Vergangenheit von Mercedes mit rein, die ja bei Rookies immer sehr, sehr defensiv waren. Ja. Da sehe ich tatsächlich Antonelli bei Williams. Bottas musste ich jetzt echt schlucken, als du das sagtest. Also tue ich mich schwer mit dem Gedanken. Er klingt sicher logisch. Also es gibt viele Punkte, die ja Sinn machen. Ja. Was du gerade sagtest, er kennt das Team, er macht keinen Ärger. Aber ich weiß nicht, also bis jetzt seine Performance, wir haben es ja in den letzten Folgen auch ein bisschen thematisiert. Wobei, einen Punkt sollte man vielleicht auch nicht vergessen, egal wer jetzt der Teamkollege wird. Man hat ja eigentlich mit Russell die Nummer 1, die man sich für die Zukunft ausgesucht hat, schon im Auto sitzen. Ne? Also genau. Prinzipiell geht es halt de facto nur um Nummer 2 Fahrer. Daher, ja, viele Punkte. Aber was ich noch zum Thema Hülkenberg, letzter Vertrag, sagen wollte, Formel 1 ist aktuell, glaube ich, 40 das neue 22. Also da sehe ich nicht unbedingt die kommende Rente bei Nico Hülkenberg.
Das stimmt vermutlich. Müssen wir mal beobachten. Auf jeden Fall hat Fernando Alonso es geschafft, mit seiner Vertragsverlängerung die ganze Formel 1 in Aufruhr zu versetzen. Und deswegen sind wir alle mal gespannt, was nach Fernando Alonso so passiert. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann über das neue Reglement für 2026 und die Kritik daran, die aufgekommen ist, und ob das nicht dieses ganze Reglement nochmal ins Wanken bringen könnte. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Vor dem großen Preis von China 2024 sprechen wir noch über 2026. Denn dort gibt es ein neues Motorenreglement. Die MGUH fällt ja bekanntermaßen weg. Also ein Teil dieses Energierückgewinnungssystems, das Wärmeenergierückgewinnungssystem MGUH, ist dann weg. Und es gibt dann nicht mehr diese thermische Energie, die aus dem Abgasstrom in elektrische Energie umgewandelt wird und dem Antriebssystem zugeführt wird, sondern ein 50-prozentiges Hybridsystem, ein 50-prozentiges Elektrosystem, das dann die Formel 1 noch effizienter und natürlich noch ein bisschen interessanter für Motorenhersteller machen soll. Denn dort soll natürlich die Technik, die in der Formel 1 verbaut wird, auch zwangsläufig mal auf die Serie umgemünzt werden. Und da gibt es jetzt ordentlich Kritik. Ne? Dennis, das hast du ja auch mitbekommen. Adrian Newey hat Sorgenfalten, weil diese Aufteilung, dass 50% der Leistung durch den Verbrennungsmotor kommen und 50% Leistung durch die Hybridkomponenten kommen sollen, dass das eben der Wunsch der Motorenhersteller war. Aber noch lange nicht der Wunsch derer, die das Auto am Ende entwerfen müssen und das Chassis drumherum bauen sollen.
Ja, Adrian Newey hat ja so ein bisschen, um das mal eine große Überschrift drüber zu stellen, gesagt, man hat bei dem Reglement irgendwo das Chassis vergessen. Und das, was man bis jetzt gehört hat über das 2026er-Reglement, also für mich sind da sehr, sehr viele Fragezeichen. Hört sich nicht gut an. Man hört davon Problemen überhaupt auf der Geraden noch auf Spitzengeschwindigkeiten zu kommen, weil da irgendwelche Energie zu Ende sein könnte. Jetzt ganz aktuell beim Thema Chassis und bewegliche Aerodynamik, dass man die Sorge hat, dass das Auto auf der Geraden einfach ausbrechen könnte. Also bisher nicht viel Werbung fürs neue Reglement, die irgendwie Lust auf mehr macht. Da bin ich mal wirklich gespannt, was uns da final dann erwartet und auch wie die Autos dann aussehen und vor allen Dingen, wie viel von diesen Sorgen, die jetzt ausgesprochen werden. Also man kennt das ja aus der Formel 1, dass da sehr schnell Probleme rangezogen werden, die da entstehen könnten. Und in der Vergangenheit war es oft so, dass diese Probleme, die man vorher gesehen hat, immer sehr gut gelöst worden sind. Allerdings so ein Adrian Newey, wenn der das sagt, macht mir als Fan das schon ein bisschen Sorgen. Du bist ja jetzt auch als Journalist da ein bisschen näher dran. Was sind da so deine Infos und vielleicht auch deine Bedenken?
Also das Problem ist, und das ist nun mal das, womit die Formel-1-Teams aktuell auch arbeiten müssen, ist, dass das Reglement noch gar nicht final abgesegnet worden ist. Also jetzt gerade laufen im Hintergrund weitere Verhandlungen, weitere Anpassungen des sportlichen Reglements ab der Saison 2026, worüber noch abgestimmt werden muss, worüber noch diskutiert werden muss. Und dann wird es irgendwann eine finale Version geben, die den Teams und dem World Motorsport Council dann vorgelegt wird zur finalen Abstimmung, um klarzusetzen, das soll der Weg sein, den die Formel 1 gehen wird. Und da beginnt jetzt aktuell im Hintergrund nochmal so ein größeres Geschachere. Es gibt ja durchaus sogar Parteien, die das ganze Reglement, glaube ich, noch ein bisschen nach hinten schieben wollen am liebsten. Also noch ein bisschen Verzögerungstaktik mit reinbringen wollen, was das ganze Arbeiten natürlich schwieriger macht. Und ich glaube, die Schwierigkeit liegt insgesamt auch jetzt darin, für diejenigen, die das Reglement zu entscheiden haben, dass du eben zwei große Parteien befrieden musst. Du musst einerseits die Motorenhersteller befrieden und einmal in gewisser Weise die Öffentlichkeit, weil die Formel 1 als zukunftsorientierte Serie funktionieren soll. Und das hat Adrian Newey ja selber auch gesagt, in dem Artikel auf motorsporttotal.com könnt ihr das ja nachlesen, dass die Formel 1 eine Relevanz bekommen soll für die Autos, die später auch in den Autohäusern stehen. Und die Technologien, die dort eingebaut worden werden, sollen auch zwangsläufig irgendwann in die Serie kommen. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Aber das Problem ist, dass trotzdem all die Komponenten am Motor, obwohl die MGOH wegfällt, eine der teuersten Einheiten am aktuellen Formel 1 Motor, trotzdem durch Batterietechnologie, die eingesetzt werden muss, teuer ist. Das heißt, diese ganzen Motoren müssen erstmal auf den Formel-1-Standard gebracht werden. Und da scheiden sich aktuell so ein bisschen die Geister hinter den Kulissen, wie man das am besten machen kann. Klar ist, es gibt auch eine Budget-Cap auf die Motoren dann ab 2026, was auch diese Entwicklung ein bisschen homogener machen soll, einfach im Gesamtkonstrukt der Formel 1. Und jetzt gilt es halt, einen Weg zu finden, wie du die Autos leistungstechnisch an ein Niveau bringen kannst, gleichzeitig aber auch finanziell sinnvoll wirtschaftend die Formel 1 aufrechterhalten kannst, gleichzeitig auch die Relevanz der Serie steigern kannst. Also es ist wirklich jetzt wieder so eine reglementierte Zäsur, die die Formel 1 da 2026 hat. Und natürlich sagt ein Max Verstappen, aktive Aufhängungssysteme und all das, das sollte man nicht machen, weil man sollte die Formel 1 simpel halten, weil am Ende ist dann wieder ein Team vorne, was es am besten macht. Aber das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil so war es ja immer in der Formel 1. Es gab immer ein der das Reglement am besten umgesetzt hat und dann ein paar Jahre lang vorne war. Das war Mercedes mit dem Hybrid am Anfang. Das ist jetzt der Ground Effect bei Red Bull. Und da geht es halt dann darum, wer, wenn es tatsächlich diese aktiven Aufhängungssysteme, aktive Fahrwerkssysteme gibt, welches Team das dann am besten macht und wer da die besten Leute für hat. Also, na, jetzt gerade, du merkst es ja selber, es ist einfach ein Riesengeschachere gerade um mögliche Entwicklungsspielräume, die einem Team gegeben werden, die dann sogar dafür sorgen könnten, das wird zwar nicht passieren, aber natürlich durch die Verzögerungstaktik kann es passieren, dass sich dieses Reglement noch weiter verzögert und je weiter das nach hinten rausgezögert wird, desto schwieriger wird es natürlich, sich für die Teams auch darauf vorzubereiten, was sie dann für die Saison 2026 entwickeln müssen. Also ich glaube, es gibt einige Teams, die möchten, dass das jetzt schnell entschieden wird. Es gibt einige Teams, denen ist es ganz recht, wenn es noch so ein bisschen rausgetragen wird und man noch so ein paar Veränderungen vornehmen kann, naja, um dem eigenen Arbeiten ein bisschen entgegenzukommen. Und da scheint Red Bull offensichtlich, aus welchen Gründen auch immer, auch beteiligt zu sein.
Okay, ja. Ja, er ist auf jeden Fall ein Riesenschlachtfeld scheinbar. Und ja, da bin ich mal wirklich, wirklich gespannt, wo das hinführt und wie sich die einzelnen Teams da auch positionieren. Ich für mich übrigens, wenn ich das mal einwerfen darf, ich weiß nicht, wie du das siehst, auch jetzt so mit den Aussagen von Adrian Newey und auch so diese ganze, ich sag mal, dieser mediale Druck, den Ford auch aufs Red Bull Team ausgeübt hat. Meinst du, das könnte vielleicht auch ein Faktor werden, der Red Bull dann doch wieder nach hinten spült? Also das ist ja dann der erste wirkliche Red Bull Powertrain Motor. Man arbeitet mit Ford mit einem ganz neuen Hersteller. Meinst du vielleicht, dass Adrian Newey deshalb auch da nochmal, gerade auf Chassis-Seite, versucht, sich dann noch ein paar Bonuspunkte abzuholen? Oder glaubst du, das ist jetzt zu viel von meiner Fantasie?
Nö, würde ich tatsächlich sagen, dass das natürlich eine Sorge ist, die man bei Red Bull hat, dass man durch diese, man hat ja einerseits Vorteile dadurch, dass man als Red Bull Powertrains, als neuer Hersteller, in die Formel 1 kommt, also im Grunde hast du einfach ein bisschen mehr Entwicklungskredit als andere bestehende Motorenhersteller in der Formel 1. Das ist ja auch was Audi hilft, sag ich mal, oder helfen soll, einen schnelleren, erfolgreichen Einstieg hinzubekommen 2026. Aber natürlich ist dieses ganze Projekt, was sie da jetzt haben, ein ganz, ganz neues immer noch, ja. Und du hast schon recht, man hat zwar mit Ford einen starken Partner an der Seite, aber die sind natürlich auch jetzt nicht so erfahren in dem Batteriesystem für Formel-1-Autos. Und deswegen ist das schon ein Risiko, dass man jetzt Honda verloren hat. Ein Team, was im Motorsport erfahren ist, was auch schon viele Veränderungen mitgemacht hat, die jetzt mit ihrem Wissen dann zu Aston Martin gehen. Also so war es ja im Grunde auch immer, muss man ehrlicherweise sagen, bei den erfolgreichen Teams, sobald es darum ging, dass sie beschnitten werden könnten an Stellen, wo sie prinzipiell erfolgreicher waren als der Rest, dann beginnt man schon so ein bisschen zu drücken und versucht in Interviews und in Gesprächen so ein bisschen den Fokus auf Themen zu leiten, die man sich angucken sollte, die aber dann gleichzeitig auch so ein bisschen ein eigener Faktor sind für das, was entscheidend war im Auto. Bei Mercedes war das zum Beispiel auch, finde ich, ist es nicht nur der Motorenvorteil gewesen, aber irgendwas scheint ja im hinteren Bereich des Autos gewesen zu sein, weswegen der Mercedes, nachdem es diesen Einschnitt gab in die Bodenplatte, du erinnerst dich, 2021, ja, 21, ne? Nachdem es den gab, ist der Mercedes nicht mehr der gleiche gewesen so sehr. Also irgendwas muss ja auch da gewesen sein, was ihnen wehgetan hat. Ja, und das war ja ein Einschnitt im Laufe der Saison, das muss man sich mal überlegen. Im Nachhinein ist das, finde ich, auch immer noch unverständlich, wie man das machen konnte, einfach aus Wettbewerbsgründen. Aber ja, da merkst du halt, dass gerade bei den erfolgreichen Teams, sobald mal etwas ist, und das siehst du ja sportübergreifend, ja, also siehst du beim FC Bayern ja genauso, sobald da mal was ist, was bei anderen erfolgreicher läuft, versuchst du zu bohren und versuchst im Hintergrund ein bisschen zu arbeiten, um von deinen eigenen Problemen vielleicht auch ein bisschen abzulenken und natürlich zu hoffen, dass die Veränderungen dann wieder dir entgegenkommen und anderen schaden. Und Mercedes hat das ja auch Problem mit dem Porpoising zum Beispiel. Sondern erstmal haben die Veränderungen, die dann gemacht werden mussten an den Autos, auch anderen Teams nicht geholfen. Und das ist halt so ein Politikgetreibe, das kann man mögen oder nicht mögen, aber irgendwie scheint es jetzt bei Red Bull der Fall zu sein, dass man sich ein bisschen absichern möchte, vielleicht abfedern möchte vor dem großen Knall 2026. Also so schlecht finde ich deine Idee gar nicht.
Okay. Ja. In dem Hinblick, auch was den Motor angeht, dann natürlich vielleicht Fernando Alonso nochmal mit dem Königsvertrag. Ne? Wenn Honda, die ja wirklich viel Erfahrung haben in dem Bereich, für Aston Martin da was Ordentliches hinzimmert und Red Bull vielleicht wirklich da Startschwierigkeiten hat, könnte das ja doch vielleicht dann doch im hohen Alter noch die dritte Weltmeisterschaft bedeuten.
Ja, absolut. Und eine Sache möchte ich jetzt noch einbringen, weil wir freuen uns immer, wenn ihr uns Sprachnachrichten schickt. Die Nummer ist ja in den Shownotes. Und wenn die so um 1,5 Minuten ist, dann nehmen wir die auch gerne mit in die Sendung rein, weil sonst wird es einfach viel, viel zu lang. Und Christian Ebner hat uns eine geschickt. Sehr, sehr interessant zum letztwöchigen Thema, als wir auch darüber gesprochen haben, wie die Autos konzipiert sind, hinterherfahren und so. Und Christian kenne ich als sehr ehrlichen, sehr bodenständigen Beobachter der Formel 1. Und so ist auch sein Feedback darauf gewesen, über das, was wir da letzte Woche besprochen haben. Ja, sehr, sehr interessant. Gerne mal ganz kurz reinhören hier gemeinsam.
Bezüglich eurer Aussage da im Podcast von wegen, ja, die Abstände, die sind so doof bei den neuen Autos und hin und her. Ich möchte nochmal daran erinnern, wie das war vor 30 Jahren, 40 Jahren von mir aus, wo da Abstand vom ersten auf den zweiten auch ewig lang und ewig weit war. Nur damals waren das halt noch Gladiatoren am Steuer. Die haben ein 1200 PS Auto gehabt in Qualifying auf, keine Ahnung, 800 Kilo. Null elektronische Hilfen. Die haben gehabt ein Diff, das haben sie eingebaut und mit denen ist man am Wochenende gefahren. Da hat man nichts am Lenkrad um und um gestellt. Da hast du halt noch fahren können müssen. Und das ist halt bei den neuen Autos nicht mehr so viel. Da musst du halt gut Computer spielen können und alles umstellen und dort und jede Kurve neu und Bremsbalance und schlag mich tot. Das ist halt eine andere Art von Fahren jetzt. Wie gesagt, schau dir die Runde vom Senna an in Monaco, diese unfassbare Runde, da hat sich halt die Spreu vom Weizen unfassbar getrennt, deswegen hat es auch mehr Überholmanöver gegeben, weil der andere halt wirklich besser fahren hat können und nicht nur aus Knöpfchen drucken, dass ich mit dem DRS halbwegs irgendwie vielleicht vorbeikomme. Wenn man da liest auf motorsporttotal.com, dass die neue aktive Aerodynamik nur Probleme schafft für 2026, weil die Fahrer auf der Geraden nicht fahren können, weil denen das Heck ausbricht, also nicht böse sein, dann haben sie einen falschen Job.
So, wie gehst du mit der Kritik um, die Christian da auch in Richtung der Fahrer geäußert hat? Also braucht es wieder mehr Gladiatoren? Weil ich meine, grundsätzlich hat er natürlich einen Punkt. Ja, also wir haben das ja auch letzte Woche besprochen, dass das unglücklich war, wie es in Japan gelaufen ist, dass du einfach sehr große Abstände hattest. Ja, und gleichzeitig diese Veränderungen, die jetzt gemacht werden, du hast es ja auch schon angesprochen, Max Verstappen, der sich da kritisch geäußert hat. Ja, wie stehst du zu Christians Meinung?
Ja, ich bin auch ein großer Fan der 80er, 90er Jahre in der Formel 1. Da zu dem Punkt würde ich bei Christian mitgehen. Es war natürlich damals ein anderer Anspruch. Ich würde jetzt nicht mal unbedingt sagen, weil ich bin nie ein Formel 1 Auto gefahren, daher wage ich mich auch nicht, das zu bewerten. Also es war ein anderer Anspruch. Er verweist da zum Beispiel auf die Senna-Runde, ne, da, wo du noch mit Hand schalten musstest, teilweise mit einer Hand am Lenkrad gefahren bist. Was man aber auch auf der anderen Seite immer sehen muss, damals war, er sagte gerade, der Fahrer, der hat natürlich noch einen größeren Unterschied auch gemacht als vielleicht heute. Allerdings war es auch damals so, dass die Dichte an guten Fahrern und einfach noch gar nicht so gegeben war. Also man hatte ja wirklich Leute dabei in der Vergangenheit, wo man echt gedacht hat, ganz ehrlich, wenn ich mich daneben setze, fahre ich wahrscheinlich dieselben Rundenzeiten bis hin zu Leuten halt wie Ayrton Senna, die über allen Dingen waren. Und heute ist das einfach durch die ganze Vorbereitung, durch Simulatoren, durch Tests, durch die Formel 2, Formel 3, einfach auch alleine schon viel enger zusammen. Ich gehe da halt in dem Punkt mit, dass vielleicht früher sogar schlimmer war mit den Abständen, dass der Fakt auch, wenn man sich mal alte Rennen anguckt oder auch mal so alte Zeitentabellen liest, das ist ganz klar. Ich glaube aber auch, wie gesagt, dass man erstens nicht immer unbedingt den Stab über der neuen Generation Formel-1-Fahrer brechen sollte, weil die natürlich dafür an anderer Stelle mit ganz anderen Problemen zu tun haben. Ich erinnere da nur an die G-Kräfte, die natürlich heute in den Autos mit viel mehr Anpressdruck in den Kurven und viel höheren Geschwindigkeiten nochmal viel enormer sind. Christian hat es gesagt, die Technik ist heute ein viel größerer Bereich, Lenkradeinstellungen. Also es sind einfach andere Faktoren und ich glaube, so schön diese Zeit, ich habe sie natürlich nur in der Retrospektive gesehen, aber so schön diese Zeit auch war und gerade die 80er, die erste Saison, die ich damals auf VHS hatte, bei meinem Papa lag die rum im Fernsehschrank, das war die 1985er Saison, für mich irgendwie immer noch die Saison, weil ich die einfach als Kind, weiß nicht, 20 Mal geguckt habe. Tolle Autos, tolle Fahrer, aber die Zeit heute ist einfach eine andere und ich glaube, da muss man sich auch mit abfinden und da auch seinen Frieden mit abschließen, dass eben die Formel 1 nicht mehr die Gladiatoren sind, die um ihr Leben kämpfen, was ich auch persönlich gut finde. Ich möchte keinen toten Formel 1-Fahrer mehr betrauern und bin froh, dass wir heute diese Sicherheitsstandards und einfach die Autos so, wie sie heute sind, haben. Ich glaube aber auch, dass es natürlich, wie gesagt, andere Probleme schafft, die neuen Autos, und dass natürlich das Können des Fahrers ein anderes sein muss. Ich will jetzt nicht sagen schlecht, aber ein anderes. Und daher tue ich mich auch schwer, das zu vergleichen. Da sind aber tatsächlich Punkte bei, wo ich den Christian recht gebe. Es ist einfach so, damals waren die Voraussetzungen andere und ich glaube aber, man muss auch akzeptieren, dass es eben damals war und heute ist heute. Und wenn wir uns über die moderne Formel 1 unterhalten, glaube ich immer noch, dass das, was wir in der letzten Folge gesagt haben, da seine Richtigkeit hat.
Und damit belassen wir es auch für dieses Take und kommen dann gleich schon zu unserem letzten auf den großen Preis von China. Das erste Mal seit 2019 kehrt die Formel 1 nach Shanghai zurück. Wir werfen den Blick voraus auf ein Sprintwochenende, das sehr, sehr interessant werden könnte. Wenn ihr mehr darüber hören möchtet, dann bleibt ihr bitte dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski erzählen euch jetzt noch ein bisschen was über den großen Preis von China, wo wir dann am Wochenende wieder die Formel-1-Autos fahren sehen werden. Dennis, seit 2019 ist das letzte Mal gewesen, dass die Formel 1 dort in China unterwegs war. Natürlich aufgrund der Corona-Pandemie, die dort vor allem ihre Spuren hinterlassen hat. Kam ja damals aus China dieses Virus und da war es ja wirklich ganz, ganz schlimm. Und da hat man dann auch das letzte Jahr, ist man dort nicht gefahren. Es war 2019, ihr erinnert euch vielleicht noch, der tausendste Formel 1 Grand Prix. Ja, das war 2019. Ein gewisser Lewis Hamilton hat dort gewonnen vor Valtteri Bottas und Sebastian Vettel, damals im Ferrari. Ja, erstmal generell, freust du dich auf die Rückkehr nach China?
Ja, ich bin sehr gespannt. Die Voraussetzungen dieses Jahr sind ja nochmal ganz andere, als wir sie in den letzten Jahren hatten. Ich war auch zu Teilen schockiert, dass es so lange zurückliegt. Also du hast es gerade gesagt, das war ja der tausendste Grand Prix damals. Und ja, es gibt natürlich jetzt viele spannende Varianten, die mit einzahlen. Wir haben das erste Mal ein Rennen dort mit Ground-Effekt-Autos. Wir haben zusätzlich noch ein Sprintwochenende, das heißt ein freies Training. Wir haben, wenn ich richtig informiert bin, sogar einen neuen Asphalt. Und was ich auf jeden Fall gerade gelesen habe, dass da auch zu Teilen Bodenwellen abgetragen werden mussten. Pirelli sagt ja auch, sie sind sich noch gar nicht sicher, wie sich die Strecke entwickelt hat, weil sie einfach 4 Jahre lang fast kaum benutzt wurde, außer für irgendwelche kleinen Events. Und in der Vergangenheit hatten wir eigentlich immer tolle Geschichten in China. Ich erinnere da an den Torpedo Daniel Kwiat, so Momente wie Vettels Überholmanöver in der Boxengasse, Hamilton damals, der die WM mehr oder weniger weggeworfen hat. Und ich glaube, China vermag gute Geschichten zu erzählen und mit den Voraussetzungen bin ich wirklich gespannt, ob es am Ende dann wirklich über eine Überraschung wird oder ob am Ende Business as usual ansteht, vermag ich noch nicht zu sagen, aber die Hoffnung ist da, dass wir vielleicht ein wildes und verrücktes Wochenende erleben.
Ja, die Chancen stehen sogar sehr gut dafür, denn es wurden Teile der Strecke neu asphaltiert und die Formel 1 war lange nicht da. Die Formel 1 war mit Ground-Effect-Autos nicht da. Die Formel 1 ist mit 18-Zoll-Reifen noch nie dort gefahren. Auch der Reifenhersteller Pirelli hat da so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Unmut geäußert, dass es dann auch ein Sprintwochenende ist, aber es ist auf jeden Fall eine Situation, die interessant werden könnte, weil die Datenlage einfach nichts aussagt. Und jetzt hat man nur ein freies Training an diesem Wochenende. Ist natürlich für alle gleich. Es gibt jetzt kein großes Rahmenprogramm dort. Das heißt, die Strecke wird grundsätzlich immer ziemlich grün sein, so nennt man das ja, dass die Strecke einfach wenig Grip hat, dass da kein Gummi liegt, dass da für die Reifen es schwieriger ist, sie auf Temperatur zu bekommen und die richtig guten Runden abzuleisten. Also generell muss man ja mal sagen, Dennis, Sprintrennen kann man jetzt denen gegenüberstehen, wie man möchte. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals mit dir über das Thema Sprintrennen gesprochen habe. Vielleicht nicht, aber vielleicht die dich noch nicht kennen. Wie stehst du generell zu Sprintrennen und zu diesem Sprintwochenendformat, was wir jetzt haben? Sprich, erstes freies Training am Freitag, Sprint-Qualifying, jetzt am Freitag Sprint am Samstagmorgen und dann das Qualifying fürs Hauptrennen am Samstagnachmittag und das Rennen dann am Sonntag logischerweise und dann China als Ort für ein Sprintrennen.
Ja, zuallererst, man möge mich geißeln und auspeitschen, aber da ich wirklich ein Formel-1-Süchtiger bin, bin ich froh über jeden Input, den ich irgendwo kriege. Von daher bin ich kein absoluter Gegner des Sprintformats, auch wenn es sicher seine Nachteile hat und auch sicher Facetten hat, die nicht gelungen sind. Was mir da so ein bisschen im Kopf rumschwebt, ist so das Thema Wochenendverteilung, die sich ja jetzt, glaube ich, auch ein drittes Mal ändert. Das war mir immer ein bisschen undurchsichtig. Allerdings, wie gesagt, im Großen und Ganzen als TV-Zuschauer und was ich besonders cool fände, wäre mal ein Sprintwochenende an der Strecke zu erleben, einfach weil man dann wirklich den maximalen Input an Formel 1 irgendwie bekommt. Hat aber, wie gesagt, auch seine Nachteile. Ja, China jetzt als Ort für einen Sprint halte ich wirklich für keine gute Idee. Mag vielleicht zu einem unterhaltsamen Wochenende beitragen. Ich glaube aber, für die Teams und für die Fahrer ist es wirklich eine Katastrophe. Wir haben gerade gesagt, das letzte Rennen 2019, seitdem sind einige Fahrer in die Formel 1 zugekommen. Das heißt, wir haben Leute, die Strecke noch nie gefahren sind. Wir haben ganz neue Autos und wir haben halt nur ein freies Training. Das heißt, nur ein Training, um überhaupt irgendwie Einstellungen zu haben, Daten zu sammeln, überhaupt wie sich die Autos und wie sich das eigene Auto auf der Strecke verhält. Von daher, finde ich, war das nicht wirklich durchdacht. Ich kann verstehen, dass die Formel 1 natürlich China vielleicht auch so ein Event geben wollte nach der langen Durststrecke, sage ich mal, wo man halt keine Formel 1 ausrichten konnte. Rein objektiv gesehen, für mich aber eine Fehlentscheidung. Oder bist du da anderer Meinung?
Ich glaube ja. Ich glaube ja. Weil, ich meine, ja, China ist jetzt nicht die unattraktivste Strecke, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich jedes Jahr nach dem China Grand Prix so gesehnt hätte. Ja, ich freue mich, dass man wieder da ist, muss ich sagen. Aber wenn es jetzt gar nicht da wäre, würde mir auch nichts fehlen, wenn ich jetzt für mich persönlich ehrlich bin. Und deswegen finde ich diese Komponente des Sprints und der wenigen Daten finde ich schon interessant eigentlich, muss ich sagen. Also ist so ein bisschen so ein Sprung ins kalte Wasser für die Formel 1 an diesem Wochenende. Aber für uns Fans könnte das was richtig Geiles werden, ne? Weil, ja. Ich tue mich jetzt schwer. Ich meine, natürlich können wir alle sagen, ja, Red Bull ist absoluter Favorit. Ja, ich denke, das ist auch klar. Aber was ist passiert dahinter? Oder kann vielleicht sogar jemand Red Bull gefährlich werden, wenn es plötzlich überhaupt nicht läuft für die, wenn sie wie in Singapur vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, keinen Grip bekommen, wenn es einfach schwer wird für sie, da was aufzubauen. Also ich glaube tatsächlich, zum jetzigen Saisonzeitpunkt ist es sogar perfekt für die Dramaturgie der Formel 1 eventuell, dass wir dieses China-Rennen haben, weil es kann dann einfach so viel passieren und alle sind so ein bisschen vor einer Aufgabe gestellt. Und das mag ich eigentlich am allerliebsten, wenn man nicht das Gefühl hat, so dass alles ist so abgekartet und man weiß genau, so was passiert, sondern jetzt, ich freue mich tatsächlich auf dieses ungewisse Wochenende, muss ich sagen. Und wir können jetzt auch munter drüber losspekulieren, so wer wird wo sein. Wir tippen natürlich nachher alles. Aber ich meine, das ist ja eigentlich das Geilste, was passieren kann. So stell dir vor, keine Ahnung, Carlos Sainz gewinnt seinen nächsten Grand Prix. Ja, oder plötzlich ist Mercedes richtig stark und keiner weiß warum. McLaren, was ist mit Norris und Piastri? Und wird Verstappen der Konkurrenz so weit vorwegfahren können wie in Japan zum Beispiel noch? Also klar, die Chancen stehen natürlich gut, dass das passieren wird. Aber ich finde, durch dieses Sprintwochenende hat man jetzt wirklich mal eine Chance, diesen China Grand Prix so einen Anstrich zu verpassen, wo man sagt so, okay, da ist die Atmosphäre jetzt nicht so geil. Finde ich übrigens überhaupt, dass die Atmosphäre in China so an der Strecke jetzt nicht so ist, dass ich sage, boah, krass, das ist jetzt der Hort der Glückseligkeit der Formel 1. Ja? aber es gibt schon so interessante Themen, wo ich mich frage, so wem kommt das eher entgegen? Zum Beispiel Tsunoda und Ricciardo. Tsunoda fährt zum ersten Mal, glaube ich, in China. Ricciardo nicht. Hilft das Ricciardo vielleicht auch? Der bekommt ein neues Chassis. Hilft dem das? Also kommt er jetzt plötzlich wieder zurück? Super interessantes Thema. Wie wird sich Guan Yu Zhou bei seinem ersten und vielleicht einzigen Heimrennen präsentieren? Wird der Valtteri Bottas vielleicht lockerer in die Tasche stecken? Wird ihn das beflügeln, wenn ganz viele Zhou-Fans plötzlich auf der Tribüne sitzen, die Zhou-Flaggen schwenken? Ja, weil sie Zhou-Fans sind und nicht gezwungen werden, die Flaggen zu schwenken. Aber das sind andere Themen. Ja, aber ich denke, es wird klar, was ich damit sagen will. Also eigentlich ist alles geboten für ein super interessantes Wochenende irgendwie, oder?
Ein alles ist möglich Wochenende quasi, ja?
Boah, und schön. Wenn wir uns mal da haben wir den Titel der Ausgabe. Ein alles ist möglich Wochenende. Gut, nehmen wir.
Und wenn wir uns mal an das letzte Rennen unter ähnlichen Voraussetzungen erinnern, das war wie ich finde, Istanbul.
Stimmt.
Weißt du noch, wer da Pole hatte?
Lance.
Brad, say it, Brad.
I love my job. Hat er danach nie wieder gesagt, ey.
Und ich glaube, selbst das war gelogen.
Nee, also, aber komm, ich hab jetzt gerade ja so diese zwei Themen noch aufgemacht. Finde ich auch mal interessant, deine Meinung dazu zu hören. Also, was wird vorne passieren? Komm, das lassen wir jetzt einfach mal hinten überkippen. Mich interessiert jetzt gerade dieser Zweikampf Tsunoda gegen Ricciardo, weil da gucken so viele drauf. Glaubst du, das ist jetzt wirklich mal ein Vorteil für Ricciardo? Kriegt ein neues Chassis, aber hat auch den Vorteil, dass Tsunoda die Strecke noch nicht kennt, dass er da jetzt an diesem Wochenende vielleicht das große Comeback feiern kann?
Glaube ich durchaus. Er war ja auch, glaube ich, in den letzten Jahren der einzige Nicht-Mercedes, der da gewonnen hat. Von daher hat er schon auf der Strecke gewonnen. Er kennt die Strecke, er kriegt ein neues Chassis. Ob das jetzt wirklich der Punkt ist, der ihm am Ende da einen Vorteil bringt, bin ich mir noch nicht sicher. Ich glaube, das hat andere Probleme, aber er mag mich am Wochenende eines Besseren belehren. In dem Punkt kann ich mir tatsächlich oder würde ich sogar fast von ausgehen, dass Daniel Ricciardo Tsunoda an diesem Wochenende schlägt. Ob es dann in den darauffolgenden so ist, aber an diesem Wochenende ja. Und ich glaube, der zweite Punkt, den du sagtest, war ja Guanyu Zhou, ne?
Ja, und wir können noch Logan Sargeant auch noch mit reinnehmen, weil der fährt ja auch zum ersten Mal dort und wird es auch vielleicht das letzte Rennen, eins der letzten Rennen für ihn sein.
Also ich bei Guanyu Zhou bin ich mir nicht sicher, ob er es wirklich auf die Reihe kriegen wird, da ein famoses Wochenende in seinem Heimatland zu fahren. Da bin ich noch ein bisschen vorsichtig und würde da trotzdem Bottas den teaminternen Sieg zuschustern. Für Logan Sargeant ehrlicherweise, erwarte ich tatsächlich ein schwarzes Wochenende. Ist eigentlich wieder prädestiniert für so ein Wochenende mit Ausritten, so ein Wochenende zum Vergessen, weil es ist nun mal zu Teilen auch eine anspruchsvolle Strecke, die auch Kurven bietet, die du so im Kalender nicht hast. Ich erinnere da einfach nur an die Schneckenkurve ganz am Anfang. Du hast auch so eine lange Gerade mit am Ende mit der Haarnadel, die natürlich auch bei einem leichten Verbremser einfach schon dich von der Strecke holen kann. Und nach dem, was jetzt in den letzten Wochen bei Sargeant los war, könnte ich mir vorstellen, dass das für ihn kein gutes Ende nimmt, dieses Wochenende.
Ja.
Oder wie?
Ja, gehe ich mit. Also das ist jetzt die Abschiedstournee für ihn. Da geht es nur darum, wann er ersetzt wird, durch wen er ersetzt wird. Und also ich glaube nach wie vor nicht, dass es vor der Sommerpause passieren wird. James Force hat es ja auch dementiert, dass diesen Race-by-Race-Contract gibt, den Ralf Schumacher da kokettiert hat. Aber trotzdem wird sich die Situation von ihm jetzt nicht mehr großartig verbessern. Auch der Unfall dann in Japan, das ist alles nicht gut. Das wird ihm auch nicht entgegenkommen, dass er die Strecke nicht kennt. Deswegen tut mir echt leid für ihn, aber ich glaube, das war es jetzt auch langsam. Und Er hat das Glück, dass es einfach keinen anderen gibt, der sich bei Williams da reinsetzen könnte aktuell. Wo man sagt, okay, vielleicht hat Jenson Button ja noch Zeit. Ja, wenn sich das vorstellt, nochmal zu machen. Ja, ansonsten gehe ich damit. Ich glaube auch nicht, dass Kwan Yu Jo da die große Rolle spielen wird. Wie gesagt, es ist was Nettes, dass er endlich mal sein Heimrennen hat, aber mehr gibt es da auch nicht für ihn zu holen. Deswegen, also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf dieses Duell Tsunoda gegen Ricciardo. Ich bin gespannt, wie weit die Alpine nach hinten rutschen und ob sie es schaffen, nicht Letzter oder Vorletzter zu werden. Hab da große Sorgen. Ja,
ja, los, wie sagt man heutzutage, Sergeant regelt.
Ah, gut. Ja, also ich glaube, wir haben da was Interessantes vor der Brust und dürfen gespannt sein, welches Team diese ungewissen Momente in China nutzen wird. Die Zeiten fürs Wochenende sind ja eigentlich ganz human, außer der Sprint, warum auch immer der zu der Uhrzeit stattfindet, zu der er stattfindet, das ist einmal dahingestellt, aber um 5.30 Uhr haben wir das erste freie Training am Freitag, dann um 9.30 Uhr das Sprint-Qualifying, am Samstagmorgen um 5 Uhr ist dann der Sprint deutscher Zeit, das Qualifying um 9 Uhr und das Rennen dann auch um 9 Uhr am Sonntag. Und ihr könnt natürlich abstauben bei unseren Gewinnspielen bzw. unseren Tippspielen, also Kicktipp. Wenn ihr dann einer der drei Gruppen seid, dann tippt auf jeden Fall am Wochenende. Oder wenn ihr noch in die dritte Gruppe kommen wollt, dann macht das gerne. Die Daten stehen in den Shownotes. Und F1 Fantasy, da könnt ihr natürlich auch euer Team aufstellen für die Saison. Das wird, glaube ich, auch ganz interessant, weil einfach sehr viele Daten fehlen und sehr viele Grundlagen dafür, wie man sein Team dann aufstellt und wie man vielleicht den kleinen Boost auch noch verpasst. Wir geben euch jetzt noch ein bisschen was an die Hand, und zwar unsere Tipps für das Wochenende. Dennis, wir tippen die ersten drei. Die Pole Position am Rennen, also am Samstag, den Sieger vom Sprint, Best of the Rest logischerweise, und am Sonntag den letzten gewerteten Fahrer. Da bin ich mal gespannt, was du mir da jetzt sagen wirst.
Ja, Sieger, ganz unaufgeregt, Max Verstappen. Dahinter Sergio Perez und als Dritten, beflügelt von der Vertragsverlängerung, Fernando Alonso. Und damit wäre Best of the Rest Aston Martin.
Ist richtig.
Dann haben wir den Letzten noch auf der Strecke, ne?
Ja.
Ja, Logan Sargent.
Mhm. Und dann brauchen wir noch die Pole Position am Samstag, also fürs Rennen, und den Sprintsieger.
Stimmt. Pole Position auch Max Verstappen, und ich muss einfach Punkte auf dich gut machen. Sprintsieger auch Max Verstappen.
Komm, dann gebe ich dir auch noch ein bisschen.
Ich habe ja ein Update angekündigt.
Ja, ich gebe dir jetzt noch ein bisschen mehr, denn meine Tipps sind ein bisschen anders diesmal. Ich wage mich mal wieder aus meinem Schneckenhaus raus, Freunde. Es gibt mal wieder gewagte Tipps von Kevin Scheuren. Habt ihr darauf gewartet? Ich sag, es ist nicht gewagt. Pole Position und Sprintsieg Max Verstappen. Aber am Sonntag scheidet er aus. Ich glaube, er scheidet aus. Das Rennen gewinnt Charles Leclerc. Der erste Saisonsieg von Charles Leclerc am Wochenende. Vor Sergio Perez und, Obacht, Oscar Piastri. Damit habt ihr nicht gerechnet. Dann haben wir Best of the Rest Ferrari logischerweise. Und letzter wird bei mir auch Logan Sargent. Also ein bisschen Spannung müssen wir mal reinbringen hier. Ja. Der Abstand ist einfach. Also wenn schon, dann schon. Wenn man schon Meister ist, dann kann man auch mal so einen richtig bescheuerten Tipp raushauen. Gucken, was passiert. So, ich hoffe, ihr habt es ausgehalten draußen mit meiner Stimme. Bisschen gedämpft, bisschen angeschlagen, aber ihr hattet vollkommen recht, wer feiern kann, der kann auch podcasten. Deswegen, lieber Dennis, vielen Dank, dass du mit mir heute diese Ausgabe aufgenommen hast.
Ja, Dank geht einfach zurück. Ich finde das sehr bemerkenswert, so kurz nach diesem Riesenerfolg wieder den Podcast zu moderieren, und das trotz wahrscheinlich starken Schmerzen im Hals. Und dafür danke ich dir. Und ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer freuen sich auch, dass sie dann doch schon früher Starting Grid bekommen als ursprünglich geplant.
Ja, nächste Woche dann wieder mit dem Rückblick auf den großen Preis von China. Bis dahin könnt ihr den Podcast natürlich überall abonnieren, wo ihr ihn abonnieren könnt. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcatcher eurer Wahl. Sucht einfach nach Starting Grid. Lasst uns gerne auch eine Bewertung da bei Spotify. Am liebsten 5 Sterne, aber wenn ihr weniger geben wollt, ist das auch okay. Und ja, beantwortet gerne auch unsere Frage der Woche. Die stellen wir immer bei Spotify und bei Apple Podcasts. Gerne auch mal eine Rezension schreiben. Das würde uns sehr freuen. Auch da, wenn es euch gefällt, gefällt es euch. Und wenn nicht, dann nicht. Aber schreibt es auf jeden Fall. Schreibt auch warum. Und dann versuchen wir uns natürlich stetig zu verbessern. Und jetzt wünsche ich uns allen eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Bleibt ihr bitte gesund. Passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.